Gut, unser Thema heute heißt also Anbetung Gottes und Jesu, Fragezeichen. Das Problem ist, dass das biblische Gottesbild man eigentlich nur mit Hilfe des Neuen Testamentes wortgemäß erfassen kann. Wer das mit Hilfe des alttestamentlichen israelitischen Verständnisses von Gott versucht, der wird zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Ich kenne das aus meiner alten Religion. Das ist ein grundsätzlicher Formfehler, der vor allem von den Gegnern der Göttlichkeit Jesu gemacht wird. Der einzig richtige Weg ist, das Alte Testament mit Hilfe des Neuen zu erklären und zu verstehen. Deswegen heißt es ein Neues Testament. Weiterhin muss, wenn es um Vater und Sohn geht, die personelle Aufgabe von der Wesenhaftigkeit unterschieden werden. Eine untergeordnete personelle Aufgabe, zum Beispiel die des Sohnes, mindert nicht automatisch sein Wesen, sein göttliches Wesen. Und das ist besonders in dem Fall wichtig, wenn es um die Anbetung Gottes und des Gottessohnes geht. Ich möchte das Thema in 7 Punkten hier behandeln. Ich will sie mal alle 7 aufzählen. Erstens geht es um die Präexistenz des Gottessohnes. Zweitens der Gottessohn als Schöpfergott. Dritter Punkt ist die Bestimmung des Gottessohnes im Heilsplan Gottes. Und vierter Punkt, die Folgen seiner Erhöhung. Als fünfter Hauptpunkt, grundsätzliches zu seiner Göttlichkeit. Und dann geht es im sechsten um die Göttlichkeit im Alten Testament und die Göttlichkeit als siebtes im Neuen Testament. Klingt viel, aber macht euch keine Sorgen, so schlimm wird es nicht. Gell? Also erstens Präexistenz des Gottessohnes. Also Christus existierte vor seiner Erniedrigung, ehe er Mensch oder auf Engelstufe war, in der Gottgleichheit. Und das ist auch wesenhafte personelle Einheit mit Gott gewesen. Paulus hat ja Philipper 2, zum Beispiel Vers 6, darauf hingewiesen, wenn er sagt, dass Christus in Gestalt Gottes anfing und es nicht als Raub betrachtete, ihm gleich zu sein. Also er war Gott gleich. Dieses Grundtext wird hierfür gleich, griechisch Isos, bezeichnet eine Gleichheit in Qualität und Quantität. Das ist eine absolute Übereinstimmung. Und diese Gleichheit, die göttliche Gleichheit, hat er ja mit seiner präexistenten Zeugung oder Werdung nicht verloren. Der wesenhafte Gott hat sich sozusagen, indem er den Sohn aus sich herausgestellt hat, verdoppelt. Es gab dann zweimal das Wesen Gott als Wesen, aber personell war das eben Vater und Sohn. Und das gilt es immer zu unterscheiden. Und damit ist eben auch ein personeller Unterschied entstanden. Wir haben ja diesen Text im Psalm 2, Vers 7, der auch im Neuen Testament noch dreimal zitiert wird, wo es dann heißt, mein Sohn bist du, ich gebar dich den heutigen Tag nach der Dauerübersetzung. Und auf diese Weise wurde der Sohn gemäß den Worten des Paulus aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, 15, zum Vorhergeborenen der Schöpfung, der Vorhergeborene aller Schöpfung. Das ist wichtig, gell? Und an anderer Stelle wird er auch als alleinig gewordener seitens des Vaters bezeichnet. Zum Beispiel macht das Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 9, wo sagt, Gott hat seinen alleinig gewordenen Sohn hinein in den Kosmos gesandt. Das heißt, aus Gott ist nur der Sohn hervorgegangen. Das ist ganz entscheidend wichtig, das zu erkennen. Und dadurch hat sich sozusagen sein Wesen gleicher mit dem Vater nicht verändert. Paulus beschreibt es, ich habe es eben schon zitiert, in Philipper 2 ziemlich deutlich, wenn er von der Gleichheit spricht und dann sagt, er hat sich entleert, hat Sklavengestalt angenommen, ist den Menschen gleich geworden, wurde im Äußeren als Mensch befunden, war gehorsam bis zum Tod Und das ist ja sein Herabstieg. Wir haben ja schon über den dreifachen Abstieg des Christus gesprochen, erst auf Engelstufe, dann auf Menschenstufe und dann bis in den Tod. Das heißt, was seine Präexistenz betrifft, müsste man also noch festhalten, dass er vor seiner Erniedrigung eindeutig die gleiche Herrlichkeit hatte wie auch der Vater. Er betet ja selber in seinem sogenannten hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 5, wo er dann zum Vater sagt: Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, welche ich bei dir hatte, wann? Vor dem Sein des Kosmos, also vor der Schöpfung. Und von daher, das ist das Entscheidende, wenn es um die Anbetung geht. Wir werden das ja dann noch lernen. Es dürfe ja nur Gott angebetet werden. Gell? Und jetzt muss ich herausfinden, trifft das auch auf Jesus zu? Und darum geht es eigentlich heute bei dem Thema. So, und damit wären wir beim Punkt 2. Siehst du, wie schnell das geht mit den 7 Punkten? Gell? Der Gottessohn als Schöpfergott. Wir haben ja das Hebräer Kapitel 1, diesen wunderbaren Hinweis darauf, in den Versen 8 bis 10, wo der Vater zum Sohn spricht. Hebräer 1, ab Vers 8, und sagt: Zum Sohn, dein Thron, o Gott, ist hinein in den Äonen des Äons, und der Herrscherstab der Geradheit ist Herrscherstab deiner Regentschaft. Du liebst Gerechtigkeit und du hast mit Doppel-S oder SZ Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl neben deinen Gefährten. Und im Vers 10 dann, der bemerkenswerte Hinweis, sagt der Vater zum Sohn: Du, Herr, hast gemäß Anfänglichen, das sind hochrangige Engel, die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Also, was sagt uns hier der Hebräerbrief? Der Vater bezeichnet den Sohn als Gott. Das Problem ist, meine alte Religion zum Beispiel, hier steht ja im Griechischen ein Artikel vor Gott jeweils, gell? Dein Thron, o Gott, oder es hat dich dein Gott, o Gott, gesalbt. Dieses O, das ist ein Vokativ, also ein Ausruf, wenn der Artikel im ersten Fall steht, in dieser Konstellation, ist das ein Ausruf, dann kannst du das nicht als Artikel übersetzen. Die sogenannte Neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas schreibt ja hin: Gott ist dein Thron, gell? Der Gott ist dein Thron. Völliger Unsinn. Und weil sie die Göttlichkeit Jesu ablehnen, dann müssen sie halt so einen Klimmzug machen. Und das ist auch noch grammatisch falsch, gell? Also nur damit das auch mal gehört worden ist. So, und der Hebräerbriefschreiber zitiert ja aus dem Psalm 102, Vers 25 und 26. Was sagt uns denn das? Wenn hier der Vater den Sohn als Schöpfer bezeichnet, und im Alten Testament vom Schöpfer die Rede ist, an wen muss ich denn dann denken? Dann kann ich nicht den Vater als Schöpfer sehen, weil aus dem Vater ist nur der Sohn gekommen. Also ist die gesamte Schöpfung durch den Sohn entstanden, also sekundär im Grunde. Also wenn im Alten Testament vom Schöpfer die Rede ist, muss ich den Sohn sehen und nicht den Vater. Und das ist ganz entscheidend, denn aus dem Vater kam eben nur der Sohn. Und alles andere ist aus dem Gottessohn gekommen, so wie die Bibel uns das hier mitteilt. Damit ist eigentlich der Sohn der eigentliche Schöpfer und deswegen allein aufgrund der Argumente des Neuen Testamentes, die müsste ich alle wegmachen, wenn ich das jetzt israelitisch göttlich verstehen würde oder wie die Zeugen Jehovas das falsch verstehen, dann passt das nicht. Dann muss ich das Neue Testament ändern. Das geht aber nicht. Das muss so stehen, wie es da steht. Ich muss also jetzt das Neue Testament als Brille aufsetzen, um das Alte zu lesen. Und in Enthüllung, im letzten Buch unserer Bibel, Kapitel 3, 14, da heißt es: Dies sagt der Amen, also von Jesus, gell? Dies sagt der Amen, der Zeuge, der Treue und der Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Jetzt könnte jemand sagen, das ARK, was da steht, das heißt Anfang, gell? Stimmt sogar. Aber eben nicht nur, das heißt auch Ursprung. Und jetzt muss ich ja mal den Zusammenhang beachten. Jetzt muss ich gucken, was nehme ich denn jetzt von den beiden Bedeutungen? Schreibe ich jetzt Anfang hin, erster Anfang der Schöpfung, dann wäre es das Erste, was Gott geschaffen hat. Blanker Unsinn nach dem, was wir bis jetzt schon gehört haben. Also muss ich die zweite Bedeutung nehmen, nämlich der Ursprung, weil aus ihm die ganze Schöpfung gekommen ist. Er ist der Ursprung der Schöpfung, nicht der Anfang. Und von daher ist es bemerkenswert, wie Hebräer 1, Vers 10 eben schon gelesen, gezeigt wird, dass im Neuen Testament steht, er hat für anfängliche Himmel und Erde gemacht, das sind hochrangige Engel. Und im Quelltext, im Psalm 102, steht, er hat für Angesichter die Erde gegründet. Das sind auch hochrangige Engel. Also die Angesichter und die Anfänglichen. In der Traditionsübersetzung steht, du hast einst Himmel und Erde geschaffen. Ja, frage mich, wo das steht. Kann ich nicht feststellen. Wer Griechisch und Hebräisch lesen kann, soll selber gucken. Also hier wird es ganz deutlich gezeigt, dass der Grund für die Schöpfung in der Engelwelt zu suchen ist, weil wegen denen ist die Schöpfung gemacht worden. Hebräer 1, Vers 10, Psalm 102, Vers 26. Wenn du die beiden vergleichst, wirst du das feststellen können. Gut, und damit wären wir beim dritten Punkt, nämlich die Bestimmung des Gottessohnes im Heilsplan Gottes. Diese Bestimmung wurde ja nicht irgendwann erfunden, sondern die Bibel zeigt uns deutlich, dass die Bestimmung des Gottessohnes für den Heilsplan Gottes nach Vorherwissen Gottes geschehen ist. Petrus hat ja in seiner Rede vor Pfingsten an die Anwesenden damals, Apostelgeschichte 2,23, das schon mal ganz deutlich gesagt. Er hat gesagt, dies von Jesus, da spricht er, diesen, der gemäß dem festgesetzten Heilsratschluss Gottes und Vorkenntnis Gottes herausgegeben wurde, habt ihr durch die Hand Gesetzloser angeheftet und beseitigt. Nach festgesetztem Heilsratschluss Gottes und Vorkenntnis Gottes. Es war alles geplant. Es war alles genauso geplant. Und dieser Opferweg wurde also vor Herabwurf des Kosmos, schon vor der Schöpfung, so geplant. In Petrus schreibt an anderer Stelle, 1. Brief 1,20, sagt er, vorher erkannt, von Jesus, gell? Vorher erkannt worden, vor Herabwurf des ersten Kosmos, Kosmos steht da nur, ich habe jetzt das erste hinzugefügt, offenbart worden aber in der letzten Zeit wegen euch. Also das hat alles einen heilsgeschichtlichen Hintergrund, der ganz am Anfang liegt. Und das muss man halt dabei mit beachten. Und der Gottessohn wurde auf diese Weise im Grunde zum alleinigen Weg für die gesamte Heilsgeschichte. Ohne den Gottessohn, ohne seine Präexistenz, ohne dies, was wir bisher schon gehört haben, wäre der Weg für die Heilsgeschichte sozusagen verschlossen gewesen. Und wir haben in Hebräer 10, Vers 20 noch einen interessanten Hinweis, was diesen Weg betrifft. Da sagt der Hebräerbriefschreiber von Jesus, er hat uns den Hineinweg, da geht es um das obere Heiligtum, eingeweiht als den vorher geschlachteten und nun lebenden Weg, durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch. Das Schlachten bezieht sich auf die Opfer des alten Bundes, die ja Prophetie auf Christus waren. Würde also heißen, ohne den Gottessohn und seine vorher geplanten Werdegang inklusive durch das Sterben hindurch, hätten wir keinen Hineinweg in das obere Heiligtum. Niemand kommt dorthin. Im alten Bund konnte nur der Hohepriester ins Allerheiligste. Da musste vorher ein Opfer passieren und Blut musste an den Altar gesprengt werden, sonst wäre er gestorben. Wenn du das in die Heilsgeschichte transportierst, heißt es also, ich komme ohne den Priester nicht ins obere Heiligtum. Ich muss Teil des Priesters sein oder selber Priester sein, sonst kannst du da nicht hin. Gell? Also hat Jesus hier sozusagen den Weg dafür bereitet, weil jeder, der Teil von ihm ist, kann auch in das obere Heiligtum. Wie viele werden dann mal von ein Teil von Jesus sein, wenn die Heilsgeschichte zu Ende ist? Gell? Das steht jetzt nicht in meinem Manuskript, das fällt mir gerade ein. Und da weißt du doch, wo das hingeht. Wir dürfen doch glauben, dass Gott alles zum Ziel bringt. Aber der Weg ist entscheidend. Und ich muss wissen, ohne diesen Weg kommst du eben da nicht hin. Und wenn Gott einen Weg gefunden hat, dass alle auf diesen Weg mal laufen können, gell? Aber dann kann ich mich doch freuen. Da muss ich doch nicht sagen, hey, das dürfe ja nicht sein, gell? Was weiß ich. Und der Halunke kommt auch in den Himmel. da kommen nur die Guten hin. Gell? Ja. Pustekuchen. Also von dieser Kraft redet Paulus ja auch in Philipper 3, Vers 10. Er spricht, wenn es um diesen Weg geht, von der Vermögenskraft der Auferstehung Jesu. Das heißt, Sterben und Auferstehen waren der Schlüssel, um diesen Weg zu bereiten. Und damit merkst du auch, die Göttlichkeit Jesu wird ja immer deutlicher. Gell? Es geht gar nicht anders, dass er keine Göttlichkeit hätte, weil solche Ergebnisse kann nur ein Gott in Anführungszeichen überhaupt hervorbringen. Und deswegen hat er Jesus zu dem Johannes gesagt, als er ihm erschienen ist, in der Enthüllung, Kapitel 1, ganz am Anfang kannst du das ja lesen, dass er jetzt ein Gestorbener war, jetzt ist er ein Lebender. Und was hat er jetzt? Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Also Jesus entscheidet, wer wann wohin kommt. Und wie wir auch aus der Enthüllung wissen, ist ja alles am Ende dann in der Herrlichkeit Gottes gelandet, in dem neuen Jerusalem. So, und dafür hat Gott die Rechtsgrundlage gelegt und hat Jesus sozusagen zum Retter des Kosmos gemacht, zum Retter seiner Schöpfung, wie es ja mehrfach auch im Neuen Testament bezeugt wird. Und wenn Jesus als Retter bezeichnet wird, hat schon Johannes der Täufer gemacht, das Lamm Gottes, als der an den Jordan kam. Gell? Wenn jemand als Retter des Kosmos bezeichnet wird und er hat noch nicht mal 10% davon gerettet, schlechte Bilanz. Gell? Das passiert heute in der Politik, gell? Aber bei Gott passiert sowas nicht. Also, und jetzt sitzt er aufgrund seiner Erhöhung zur Rechten Gottes. Das ist nicht nur die rechte Seite, da steht Rechte im Plural. Das heißt, aus Rechtsmitteln, aufgrund der Rechtsgrundlage sitzt er dort. Das ist, bedeutet mehr als nur die rechte Seite. Du kannst auch die rechte Seite sehen, kein Thema. Nur die Merzer ändert für mich die Bedeutung hier massiv. Gell? So, und diese Erhöhung hat auch Folgen. Das ist unser vierter Punkt heute. Die Folgen seiner Erhöhung. Gott hat ihn ja als Weg zum Vater bestimmt. Wir kennen ja alle den Spruch, er hängt da über unsere Hauskreiswohnung. Gell? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nicht einer kommt zu dem Vater, außer durch mich. Klare Aussage. Gell? Ohne Jesus wird das nichts. Der Luther hat mal gesagt, wer zu Gott will ohne Jesus, findet den Teufel. Der war ja immer sehr direkt. Gell? Und eine zweite Aussage ist noch wichtig. Apostelgeschichte 4,12 von Petrus. Lukas hat das ja aufgeschrieben, wo er dort sagt, es gibt in keinem anderen Namen Rettung als im Namen Jesu. Und dieser Name Jesu, im Hebräischen heißt er Jehoshua. Und wenn das der höchste Name ist, denn es gibt, Gott heißt ja mit dem hebräischen Tetragramm, JHWH, zu Deutsch gesagt, Yahweh oder Jehova oder Jewe, egal wie du das aussprechen willst, genau weiß das niemand. Diese vier Buchstaben sind ja eigentlich der höchste Name gewesen, der Gottesname. Gell? Und jetzt hat er einen Zusatz gekriegt durch den Weg, nämlich den Sohn Gottes als Retter. Joshua, jetzt hast du also das Yahweh mit dem Yesha-Begriff verbunden. Das heißt, der Gottesname hat einen Zusatz bekommen. Und ist jetzt der höchste Name. Und jetzt haben beide, nämlich Vater und Sohn, diesen höheren Namen, weil sie als Gottheit im Grunde die Veranlasser für diesen Rettungsweg sind. Das heißt, diese Namenserweiterung steht jetzt an höchster Stelle. sozusagen wird in Christus dann, wie Paulus uns schreibt im Epheser 1, Vers 10, Gott alles zusammenbringen und wird es aufhaupten oder hinaufhaupten unter seine Verwaltung. Wir haben Epheser 1, 10 als klassischen Vers dafür, wo Paulus von der Verwaltung spricht, der Vervollständigung der Fristen, um die alle, griechisch Tabanda, also alles, was es gibt, die gesamte Schöpfung, in dem Christus hinaufzuhaben, die in dem Gebiet der Himmel sind, die auf der Erde sind, in ihm. Also das ist das Ziel. Und wenn wir in Philipper 2 noch von Paulus lesen, 10 und 11, dass sich im Namen Jesu mal alle Knie beugen werden, was dann die Gegner der Göttlichkeit Jesus sagen, da steht er da und setzt seinen Fuß auf deinen Kopf und drückt dich nach unten, gell? Da wirst du gezwungen, die Knie zu beugen. Das war ein Unsinn, gell? Es wird niemand gezwungen, sondern Gott überzeugt die vernunftbegabten Geschöpfe von seinen Heilsabsichten, sodass irgendwann jeder freiwillig seine Knie beugen wird vor Gott. Warum kann man das sagen, dass das nicht zwangsweise geschieht? Weil Paulus mal gesagt hat, du kannst Herr Jesus nur im Heiligen Geist sagen. Steht 1. Korinther 12, 3. Niemand kann sagen oder vermag zu sagen, Herr Jesus, wenn nicht im Heiligen Geist. Und genau das habe ich erlebt. Also als ich noch bei der väterlichen Religion war, da konnte ich das nicht sagen, erstens. Und zweitens, wenn das jemand gemacht hat. Ich hatte da eine Adresse, wo ich ab und zu hingegangen bin. Es war eine ältere Dame am Vorhusberg. Die hat immer zu mir gesagt, sie bete dafür, dass ich Jesus finde. Da hat es mich immer geschüttelt. Und Herr Jesus kannst du nur sagen im Heiligen Geist. Das heißt also, wenn das alle machen, wie es hier Philipper 2, 10, 11 steht, dann müssen die vom Heiligen Geist erfasst sein, sonst geht das nicht. Also, und das ist sozusagen von Gott verbürgt, weil interessanterweise Gott für seine Verheißungen, für alle seine Ziele, für seine heilsgeschichtlichen Ziele, er Jesus sozusagen als seine Unterschrift genommen hat. Ich weiß nicht, ob du den Text schon mal gehört hast, 1. Petrus 2, 21. Da schreibt Petrus, denn hierzu wurdet ihr berufen, da auch Christus für euch litt, euch eine Unterschrift hinterlassend, auf dass ihr seinen Spuren nachfolgt. Traditionsübersetzung schreibt Vorbild. Hubo Grammas steht da griechisch, das Untergeschriebene. Das heißt also, Jesus ist die Unterschrift des Vaters. Da gibt es einen Vertrag, gell? Wenn du den nicht unterschrieben hast, ist der ungültig. Wenn du unterschrieben hast, das ist das bei uns so, gell? Dann ist der Vertrag gültig. Kann gut oder schlecht sein, das spielt keine Rolle. Also hier, wenn es um die Verheißung Gottes geht, ist Jesus sozusagen seine Unterschrift, seine Bestätigung. Er macht das Ganze gültig. Und von daher ist sowohl der wesenhafte Ursprung des Gottessohnes als auch sein Opferweg und seine Erhöhung ein Beweis für seine Göttlichkeit. All das kannst du nicht mit dem untergeordneten Wesen machen, was ein Teil der Schöpfung ist. Und deswegen, es gibt aber noch weitere Belege dafür und die gucken wir uns jetzt mal an unter Punkt 5, Grundsätzliches zur Göttlichkeit Jesu. Natürlich ist Jesus nicht Gott der Vater. Das wird ja immer gerne verwechselt in seiner Göttlichkeit. Er ist der Gottsohn, so könnte man das ausdrücken. Dabei sollte aber beachtet werden, dass Gleiches immer Gleiches hervorbringt. Wenn Tiere Kinder haben, was sind das dann? Dieselben Tiere, gell? Wenn Menschen Kinder machen, was sind das dann? Ach, Menschen. Ja, und wenn Gott aus sich heraus ein Wesen stellt, nämlich seinen Sohn, der ist dann kein Gott, oder wie? Gell? Passt ja nicht zusammen. Alleine das ist schon ein Beweis dafür. Und in Hebräer 1, Vers 3, da wird ja im ganzen Kapitel 1 ist ein hochinteressantes Kapitel. Da wird der Sohn im Vergleich zu Engeln beschrieben. Da sagt er hier, der Hebräerbriefschreiber von Christus, er ist die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Charakter seines Wesens und trägt das all durch die Rede seines Vermögens. Der Sohn ist der Handelnde. Was das griechische Wort Charakter hier ausdrückt, das ist eine 1:1 Kopie oder Abdruck oder wie man das nennen soll. Das ist ähnlich wie wenn ein Stempel auf Papier drückt. Das sieht genauso aus wie der Stempel. Und darum geht es ja. Also die Gleichheit des Sohnes. Und wie wir schon erwähnt haben, vorhin aus Hebräer 1 sehen, wird er auch als Schöpfer bezeichnet und Gott bezeichnet ihn als Gott. Und wenn wir Johannes 1, Vers 1 lesen, ist ja auch bekannt, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war zu Gott hin. Okay, bisher kann ich mitgehen, sagt dann einer, gell? Und dann heißt es, und Gott war das Wort. Also der Wort Gott ist Christus. Und als er auferstanden ist, ein weiterer Beleg, ist er seinen Lernenden erschienen. Und was hat dann der Thomas, der Ungläubige, zu ihm gesagt? Also begriffen hatte, dass es doch der Herr war, hat er gesagt, mein Herr und mein Gott. Gell? Oder wir haben Römer 9, Vers 5 als Beleg. Da schreibt Paulus von Christus, der über allen Gott ist, der Gesegnete in die Äonen. Amen. Die Traditionsbibel stellt den Satz um. Ich will euch mal vorlesen, was ein griechisches Fachwörterbuch sagt, bei Bibelbund e.V. erschienen, Sonderdruck 0281, wenn das interessiert. Dieses Hohen, also welcher ist, das Griechische bezieht sich auf das Vorhergesagte, nämlich Doxologien beziehen sich grundsätzlich auf das Vorhergesagte. Asyndetische, also unverbundene Doxologien gibt es nicht, schreiben die hier. Und wenn hier von Jesus die Rede ist und anschließend heißt es, der über allem Gott ist, dann ist Jesus der Gott. Und nicht wie dann, da wird ein Komma gemacht und dann heißt es, und Gott ist der Gesegnete, gell, wird der Satz umgestellt. Also wenn die Doxologie kommt, bezieht es sich auf das Vorhergehende, heißt es hier in dem Fachbuch. Und von daher geht es also ganz klar darum, dass auch hier in dem Römer 9, Vers 5 Jesus als Gott bezeichnet wird. Falls es in deiner Bibel anders steht, dann mach eine Bemerkung hin. Kann hilfreich sein. Wir haben noch eine Stelle, Titus 2, Vers 13. Da heißt es, da schreibt Paulus vom Auferscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters von uns, Jesus Christus. Und jetzt fügen manche noch einen Artikel ein, machen ein Komma, sodass hier zwei Personen in dem Vers erscheinen. Das ist wieder gegen die grammatische Grundregel. Ich ziehe dasselbe Wörterbuch nochmal. Wenn zwei personenbezogene im Singular stehende Substantive in denselben Kasus, sagen wir, selben Fall, miteinander mit und verbunden sind, und nur das erste den definierten Artikel hat, sich dieser Artikel auf beide Begriffe bezieht. Also ich kann nicht sagen, hier stehen zwei Titel, gell, Gott und Retter, und ein Name. Und jetzt tue ich die trennen. Jesus ist der Retter und Gott ist was Extras. Das ist nicht zulässig in der Grammatik, sagt das Fachbuch. Gell. Und das ist aber nicht das Einzige. Ich habe nur hier den mal zitiert, weil der hat mir am besten gefallen. So, und wenn wir jetzt vom Auferscheinen Jesu gehört haben, vom Auferscheinen des großen Gottes und Retters von uns, Jesus, wer ist denn auferschienen? Ist Gott schon jemals auferschienen? Ist der Vater Gott schon jemals auferschienen? Nee, das kommt noch, gell? Im vierten Kosmos dann kannst du das sehen. Aber hier und heute oder in der Vergangenheit ist das noch nicht passiert. Auferschienen ist nur der Sohn. Und von daher sagt auch Petrus dasselbe. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 1, spricht von der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Kannst du dasselbe Fachbuch wieder zitieren, gell, wenn man das nicht teilen kann. Oder 1. Johannes 5, Vers 20, auch ein bekannter Text, der ist eigentlich noch krasser, wo es Johannes schreibt: Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das Äonische, das verborgene Gottesleben. Also er ist selber das Gottesleben in Person. Und das zeigt eindeutig seinen Gottesstatus. Müsste eigentlich schon genügen. Ihr könnt jetzt Amen sagen, mehr brauchen wir nicht. Aber wir haben noch zwei Punkte. Gell? Punkt 6 war seine Göttlichkeit im Alten Testament. Auch interessant. Israel hatte offensichtlich den einen Gott verehrt, ohne dabei zu wissen, dass es sich um den Gottessohn handelt, der als Beauftragter im Alten Bund aufgetreten ist. Wir haben ja diesen berühmten Vers, ja, Jesaja 9, Vers 5, wo es heißt, denn ein, ich zitiere nach der Dauer-Übersetzung, ist meiner Meinung nach die zutreffendste Übersetzung, denn ein Geborener ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und das Fürstentum wird auf seiner Schulter und er rief seinen Namen, Achtung, wunderbar. Berater, nicht wunderbarer Berater, das sind den Hauptworte. Wunderbarer Berater, El, mächtiger, Vater der Zeugungszeit, Fürst des Friedens. Willst du noch mehr? Hier steht El, das ist die hebräische Bezeichnung für Gott, für das höchste Wesen, El. Der Geborene ist Gott, gell? Sagt Jesaja. 9, Vers 5. So, und neben den fünf gewaltigen Bezeichnungen, die hier noch stehen, ist also die hebräische die gewaltigste eigentlich, die Gottesbezeichnung. Um das zu verstehen, diesen Status, den er hatte, und diese hebräische Benennung, da gibt es eine schöne Geschichte in 1. Mose 18, die lesen wir jetzt nicht mehr, das erzähle ich euch in einem Satz, weil ihr die ja kennt. Da geht es ja darum, dass Abraham vor seinem Zelt sitzt und da kommen drei Männer und der eine wird als JHWH bezeichnet, als Yahweh, als Gott, Gottes Name. Ja. Und die anderen beiden waren Engel. Und dann haben die mit Abraham gegessen und dann sind die Engel nach Sodom gegangen und dann hat Abraham mit Yahweh noch über Sodom gefeilscht, wie viel Gerecht es denn da gibt. Glaubst du wirklich, dass der Vater Gott hier beim Zelt, beim Abraham seinem Zelt war? Nach allem, was wir bis jetzt wissen, unmöglich. Gell? Aber es gibt ja noch eine schöne Stelle bei Paulus, 1. Mose 6, Vers 16, wo er sagt, von Gott sagt, der bewohnt ein unzugängliches Licht, den hat nicht einer der Menschen wahrgenommen, vermag auch nicht wahrzunehmen, dem Ehre ist eine äonische alte Kraft und so weiter. Also Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, den hat noch kein Mensch gesehen. Also kann er nie und nimmer beim Abraham im Zelt gewesen sein, aber da steht ja sein Name da. Was war das also? Das war der Sohn Gottes, der Schöpfergott, auf seiner ersten Erniedrigungsstufe, als er als Beauftragter im Alten Testament, Beauftragter Jahwes, des Gottesvaters, unterwegs gewesen ist. Und dafür gibt es noch einen ganzen Sack anderer Beweise, wo er dann geopfert bekommt und ähnliche Dinge. Also so etliche alttestamentliche Geschichten machen deutlich, dass hier immer Jesus als der Handelnde aufgetreten ist, der Gott des Alten Testamentes. War Jesus. So, letzter Punkt, seine Göttlichkeit im Neuen Testament. Jesus wurde ja von den Juden verachtet, die wollten ihn umbringen, weil er den Gottesstatus für sich in Anspruch genommen hat. In Johannes 8, 58 zum Beispiel schreibt Johannes, was Jesus sagte. Er sagt zu ihnen, nämlich den Pharisäern, den Schriftgelehrten, Amen, Amen, ich sage euch, ehe Abraham wurde, ich bin. Ja, das ist sofort beschwert, gell? Das ist ja undenkbar. Aber hier wichtig ist ja diese Bezeichnung, ich Oder in der Bibel steht nur ich bin, gell? Da steht aber zweimal ich bin. Und dieser Ausdruck heißt griechisch ego emi. Musst du dann nicht merken, ist nur wichtig für das Thema hier. Und das wird 45 Mal auf Jesus angewandt. Er selber macht das, gell? Und dieser Ausdruck stammt ja aus dem Alten Testament. Und die Septuaginta-Übersetzung, das ist ja die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Also aus dem Hebräischen haben die es ins Griechische übersetzt, 200 Jahre vor Jesus. Und das war die Bibel der Schriftgelehrten und Pharisäer, auch die von Paulus. Und in dieser Bibel wird dieses Ego Emi, dieses Ich Bin, gibt es zwei Quelltexte, wo das herkommt, nämlich einmal 5. Mose 32, 9, 39. Da steht dort hebräisch Ki Ani Ani Hu. Musst du auch nicht lernen, gell? Das heißt, denn ich er, wörtlich, also ich bin er, gell? Steht da, ich bin er. Also Gott sagt sozusagen hier, ich bin er. Und in der griechischen Sprache steht dann eben hier, Hodi Ego Emi. Also die haben das quasi aus diesem Ich-Ich-Er haben die Ich-Ich-Bin gemacht, die Septuaginta-Bibel. Und die zweite Quelle ist am Dornbusch, 2. Mose 3, 14. Da sagt der Gott in Anführungszeichen am Dornbusch, nämlich die Stimme des Herrn, da sagt, Echje, Asher, Echje, das heißt, ich werde, welcher ich werde, Hebräisch. Und dieses ich werde, welcher ich werde, übersetzt Septuaginta wieder mit Ego Emi, also ich bin. Wenn also ein Pharisäer von Jesus hört, ich bin, denkt er an die beiden Stellen da, wo Gott geredet hat und sagt, der macht sich zu Gott, gell? Das sagt der Wert, der ich bin aus dem Alten Testament. Und weil er das immer wieder gemacht hat, da sind die natürlich sauer gewesen und haben gesagt, der macht sich Gott gleich. Gell? Und in Johannes 5, 18 heißt deshalb auch, was die zu ihm sagen. Die sagen es eben, deshalb suchten die Juden viel mehr, ihn umzubringen, da er nicht allein den Sabbat auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst Gott gleich machte. Das ist die eine Sache. Und die Juden, das wollte ich eben, das war schon so weit, die Juden haben dann zu ihm gesagt, die schriftgelehrten Pharisäer, wegen eines idealen Werkes steinigen wir dich nicht, sondern betreffs der Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also der alttestamentliche Gott, der Ego Emi, der ich bin, hat Jesus gesagt, der bin ich, gell? Ja, ich kann verstehen, gell, dass die Leute damals da sauer waren darüber, die Theologen. Gell. Und das war nicht so einfach, aber Jesus hat ja genug Beweise geliefert für seine Göttlichkeit. Und noch ein anderes Thema macht es deutlich. Als Jesus einen Gelähmten geheilt hat und hat ihm die Sünden vergeben, da haben die sich beschwert, gell. Und dann haben die gesagt, ja, Sünden vergeben, das kann nur Gott, gell. Also hat Jesus durch diese Handlung gezeigt, er ist Gott, weil die Pharisäer sagen, das dürfen nur Gott machen, Sünden vergeben in dem Umfang. Oder wenn es um die Anbetung geht, erinnert euch an die Versuchung Jesu durch den Teufel, gell, Matthäus 4. Und dann hat Jesus zum Teufel gesagt, weil das sollte ja den Teufel anbeten, gell, hat Jesus zum Teufel gesagt, du sollst nur Gott anbeten, ja. Kannst du sagen, ja, okay, sollst nur Gott anbeten, dann brauchst du Jesus nicht anbeten, gell, weil er ist ja nicht Gott. Wenn Jesus selber sagt, sollst nur Gott anbeten, Vorsicht, gell, ganz langsam mit voreiligen Schlüssen. Johannes Kapitel 4, da sagt Jesus selber, etwas darüber, nämlich es geht um das Wort proskineo, so anders für anbeten. Vers 24 heißt hier, Gott ist Geist, und er spricht dazu der Frau am Brunnen, Gott ist Geist und denen, die ihn anbeten, proskineo, ist nötig, in Geist und Wahrheit anzubeten, proskineo. dürfen auch Gott angebetet werden. Wer Gott anbetet in Geist und Wahrheit, das Wort anbeten ist eindeutig. Was lesen wir in Hebräer 1, Vers 6? Da heißt es, alle Engel Gottes sollen Jesus, proskineo, anbeten. Ja, wenn nur Gott angebetet werden darf, und hier heißt, dass auch Jesus angebetet wird, dann muss er ja Göttlichkeit haben, als logischer Schluss. Oder Enthüllung Kapitel 5, Vers 14. Da sehen wir, dass Gott und das Lämmlein, Lämmlein ist ja der Christus, in Haupt und Gliedern von den 24 Ältesten angebetet wird. So, und jetzt gibt es, du hast es ja in der Einleitung schon erwähnt, eine ganze Reihe anderer Worte auch für Anbeten oder andere Vorgänge. Ich will euch vier noch nennen zum Schluss. Petrus und die Brüder beten zum Herrn wegen der Auswahl eines Apostels. Sie mussten ja den Judas ersetzen. So, und da steht das Wort, was du genannt hast, prosoichomai, gell? Also der Herr wurde angebetet. Stephanus, als er gesteinigt wurde, sieht er ja Jesus im Himmel und was sagt er? Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ist das auch anbeten? Zu mir hat mal einer gesagt, Jesus dürfst nicht anbeten. Oh, aber ich sage, musst du ja nicht, rede einfach mal mit ihm, gell? Ja. So wie das der Stephanus gemacht hat, gell? Oder Paulus, als er drei Tage blind war auf seinem Weg nach Damaskus, hat Gott dann Hananias hingeschickt. Und der Hananias, was sagt er zu ihm? Zu Paulus, nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Verfehlung abwaschen, indem du dich auf den Namen, seinen Namen berufst, Epikaleo, auf berufen. Anderes Wort, gell? Wie wenn ich mich auf Jesus beruf, ist wie anbeten, muss ja Göttlichkeit haben. Oder Paulus, als er ein Problem hatte mit seinem Dorn im Fleisch, hat er dreimal den Herrn herbeigerufen, Parakaleo. Und dann hat er zu ihm gesagt, dir genügt meine Gnade. Fertig. Und daran siehst du doch, dass die Anbeten gibt es verschiedene Worte für, verschiedene Begebenheiten. Aber eins ist deutlich, es ist immer auch auf Jesus gerichtet. Also kann ich auch Jesus anbeten. Was hat er selber gesagt? Was ihr in meinem Namen bittet, gell, wird der Vater euch geben, so ungefähr. Also im Namen Jesu kannst du Gott bitten. Du kannst ihn auch direkt ansprechen. Kein Problem. Gell? So, wenn der Wortdienst mal in gedruckter Form erscheint, habe ich noch eine ganze Tabelle im Anhang drin für Beispiele, was diese Anbetung angeht. Das würde hier heute zu weit führen. Gut, was können wir also zusammenfassend feststellen? Christus existierte vor seiner Menschwerdung in der Gottgleichheit und ist qualitativ und quantitativ gleich mit Gott. Der Gottessohn wird im Neuen Testament als Schöpfer bezeichnet, was seine Göttlichkeit unterstreicht. Der Gottessohn wurde von Gott bestimmt, um durch seinen Opfertod die Rechtsgrundlage für die Erfüllung des Heilsplans Gottes zu schaffen. Seine darauffolgende Erhöhung war notwendig, um alles zur praktischen Ausführung zu bringen. Die dazu nötige Göttlichkeit Jesu wird durch verschiedene biblische Belege eindeutig bewiesen. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament liefern dafür genug Beweise. Schlussfolgerung: Sowohl der Vater Gott als auch der Sohn Gott verdienen unsere Anbetung. Amen.